Willkommen zur fünften Folge von Speed Change Repeat mit Jonathan Pfaffenroth und
Benjamin Lehmann.
Heute in München.
Zu Gast bei.
Wo sind wir eigentlich? Wir sind im Mindspace hier, ne?
Genau,
Mindspace. Bei Uli Waltinger von Siemens.
Hallo,
ja. Hi. Genau. Ganz kurz, oder was heißt kurz? Nimm dir ruhig Zeit. Nimm dir die Zeit. Wer bist du? Wo kommst du her? Was war so dein Weg bis hierhin, dass du hier gelandet bist? Du leitest ja hier das AI Lab von Siemens München. Und erzähl mal, wie kam es dazu?
Ja, danke, dass ich da sein darf. Uli Waltinger, genau. Arbeite für das älteste Startup der Welt, wie es so schön heißt. Ne? Oder eins der ältesten Siemens in München. Sind hier direkt am Viktualienmarkt in einem Coworking-Space, nennt sich Mindspace. Ist selber ein israelisches Startup, bei dem wir das AI Lab, das Siemens AI Lab eingebettet haben als Accelerator, sozusagen um Change, Repeat, Adapt. Das ist der Kontext, um hier neue Ideen, frische Ideen auszuprobieren, zu pilotieren und mit Teams auch offen. Dementsprechend sind wir in einen offenen Raum gegangen, auch mit externen Talenten, Startups zu interagieren und nachzuweisen, ob bestimmte Ideen möglichst schnell sinnhaft sind, ob sie einen Wert generieren, ob sie einen Mehrwert generieren. Ich selber bin aus Regensburg. Regensburg ist eine Stadt hier um die Ecke bei München. Bin dort geboren und hochgezogen. Hab dann studiert, hab ein Bachelor's in London gemacht, Middlesex University mit Stationen hier in München, mit Stationen in Australien. Hab mich dann Medieninformatik eher fokussiert und bin dann auf der Suche gewesen, wo ich mein Master's angehen kann, mein Master of Science. Meine Freundin, jetzige Frau, war damals in Hamburg. Dementsprechend habe ich gesucht, irgendwas nördlich, und dann hat irgendein verrückter Kerl bei mir gesagt, du musst nach Bielefeld, in Hinterland AI. Und dann dachte ich mir, okay, das auszuprobieren. Ich kannte die Bielefeld-Universität nur von online sozusagen. Ich bin von Australien direkt nach Bielefeld gezogen. Hat mich natürlich wie ein Schlag getroffen. aber war dann sehr zufrieden, weil es eine sehr interdisziplinäre Ausprägung hat, der Master dort. Luhmanns Schule, Soziologie, aber auch Informatik und kognitive Interaktionstechnologien haben. Genau, und habe mich dann entschieden, dort zu promovieren, am sogenannten SciTech, Center of Excellence of Cognitive Interaction. Momentan ist ja gerade wieder die Exzellenzinitiative neu ausgeschüttet worden. Genau. Damals ist sie frisch gekürt worden. Bielefeld hat eine Exzellenzinitiative, nicht nur eine, bekommen, aber das Center of Excellence of Cognitive Interaction. Das war für mich dann ganz spannend, diese interdisziplinären Aspekte aus Kognitionswissenschaften, Informatik, Linguistik, Computerlinguistik, wie es sich jetzt nennt, zusammenzubringen. Und da im Bereich KI, gerade Natural Language Processing, maschinelles Lernen, wie können wir Sprache lernen, wie können wir Sprache repräsentieren, wie interagieren wir mit Sprachsystemen, Frage-Antwort-Systemen. Zum Ende meiner Promotion war Watson langsam so im Jeopardy-Challenge habe dort dann noch meinen Postdoc gemacht, war ganz glücklich. Meine zwei Kinder sind dort geboren, dementsprechend habe ich mit hinterland.ai wahrscheinlich einen guten Draht. Aber früher oder später hat es uns dann doch wieder in den Süden geprägt. Ursprünglich universitäre Karriere. Ich habe bei der Uni-Professur in Frankfurt vorgesprochen. Und letztendlich bin ich dann über Nacht bei Siemens gelandet, habe dort in der Arbeit dort bei Corporate Technology, das ist Stammforschung sozusagen, zentrale Forschungseinheit, relativ breit aufgestellt, relativ gut aufgestellt, und war für mich der richtige Schritt, weil ich von Anfang an eigentlich zeigen wollte, ich war fasziniert vom Forschungsgeist, von dem Austausch mit Talenten und Konferenzen, der Community, der Forschungscommunity. Auf der anderen Seite hat es mich auch immer gezogen, eine Anwendung zu zeigen. Und das fällt einem, wenn man die Forschungsseite von der Industrieseite bespielt, deutlich leichter, als wenn man an der universitären Herd sitzt. Und dementsprechend bin ich dort dann ganz normal als Software Engineer, ein Research Engineer eingestiegen. Habe dort Scrum-based Software Development zum ersten Mal gelernt, was heißt eigentlich Cross-Kontinenten, Cross-Städte, Cross-Länder in Scrum, virtuellen Scrum-Teams Software zu entwickeln. Und was heißt Skalierung? Was auch ganz spannend ist, wenn du so in so Firmen, in Großfirmen, so wie Siemens arbeitest, die skalieren einfach in allen Maßen. Sag irgendeinen Aspekt und sie gehen auf Skalierung raus. Personen, Business Units, Countries, Residents, Produkte, enorme Skalierung. Das ist faszinierend, wenn man weiß, dass Innovationszyklen sehr kurz werden. Das heißt, du kommst relativ schnell von einem Prototypen in den Punkt, wo du überlegen musst, wie schaut eine Skalierung aus. Das hat mich fasziniert und fasziniert mich immer noch. Bin dann weiter, habe dann Portfolio Manager nennt sich das sozusagen für Semantic Machine Learning übernommen. Von da an Core-Initiativen getrieben, dann eine AG übernommen, also eine Forschergruppe habe ich jetzt immer noch inne. Sind mittlerweile 20 Mitstudenten, vielleicht 30 Leute, die sich rein auf Machine Learning, maschinelles Lernen, Deep Learning, neuronale Netze und die Anwendung in Sprache, also Natural Language Processing, die Anwendung in Sensordaten, weil Siemens viele Sensorprodukte herstellt und ihre Anwendung manchmal auch in Computer Vision. Genau, mit dem treiben wir immer noch unser Unwesen. Wir sind cross eingebettet in einem großen Programm, das nennt sich CCT, Company Core Technologies. Da sind wir ungefähr 200 Leute zu Data Analytics in AI. In Siemens, global aufgestellt, in Princeton, in Berkeley, in München, in Wien, Brasov, Petersburg, Moskau, Beijing, Bangalore und so weiter. Genau, sind relativ dezidiert da aufgestellt und da bauen wir auf. Und dann haben wir uns überlegt in der Gruppe, haben wir gesagt, wie wollen wir eigentlich Innovationen gerade im KI-Bereich eigentlich aufziehen? Was heißt denn da neue Innovationsaspekte reinbringen? Was heißt denn da neue Cases vielleicht auch, Use Cases, also neue Anwendungsfälle reinbringen? Und wie würde man das machen, wenn man nicht 1800 gegründet wäre, sondern 2000 gegründet wäre? Was würde das heißen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen eine Plattform, eine virtuelle, eine physikalische Plattform, eine physikalische, nicht eine virtuelle Plattform, wie wir sehen, wie KI sein Impact, sein, wir nennen es Meaningful Impact zu Siemens, einen vernünftigen Einfluss sozusagen, aber auch Revenue in Siemens und vielleicht auch außerhalb von Siemens leisten kann. Wie müsste sowas gemacht werden? Wie müssten Innovationen gestrickt sein? Wie müsste Adaptivität gestrickt sein? Wie müsste das, was man vielleicht als New Work oder Next Work bei Siemens bezeichnet, eigentlich dann in so Innovationsteams im Rahmen von KI durchgeführt haben? Dementsprechend haben wir vor 2 Jahren dann das Siemens AI Lab gegründet. Zusätzlich sozusagen zu dem Debutat, das ich habe in der Truppe zu Machine Learning. Und ja, vor 2 Monaten ist das nächste AI Lab in Beijing hochgezogen, ist eröffnet worden. Derzeit launchen wir in Berkeley.
Cool.
Nächste Ort. Dementsprechend 12 Forschergruppen, 3 Labs und viele Talente, was mich sozusagen derzeit antreibt, viele Baustellen, wie man damit umgeht, wie man sowas finanziert, wie man KPIs nachweist, wie man natürlich, aber extrem spannend, weil eingebettet in einer Firma, die eine enorme Transformation, ich meine, das werdet ihr öfters hören, Digital Transformation, Transformation of Culture, auf so großen Organisationen ist enorm und das finde ich extrem spannend. Das kann so teilweise total frustrierend sein, also wirklich total frustrierend, weil du wirklich irgendwo noch die teilweise gefühlt die Fackel anzündest, teilweise die Excel-Tapeten versuchst einfach nur zu irgendwie aus dem Weg zu räumen und teilweise so unglaublich geile Sachen schon hast an Assets, an Machine Learning Kompetenzen, an KI-Kompetenzen. Und das in einer Org-Einheit mit 370.000 Leuten weltweit verteilt, mehr Offices als die deutsche Konsulat irgendwo auf der Welt hat. Das heißt, enorme Skalierung. Das ist enorm faszinierend, so einen großen Konzern dazu begleiten, vielleicht seine Spuren zu hinterlassen, was so eine digitale Transformation, also kompletten auf links stellende Wertschöpfungskette für so einen großen Industriemagnaten macht, zu begleiten. Und Überzeugungstäter bin ich da natürlich auch. Ich bin überzeugt, dass KI jede Business-Entscheidung beeinflussen wird. Also das, was wir unser KI derzeit, also viel datengetriebene, Machine Learning-getriebene, bald systemgetriebene Systeme implizieren werden. Und das hat einen unheimlichen Impact auf unsere Kollegen, bei denen wir viel kontextualisieren müssen. Das hat einen unheimlichen Impact auf die Produkte und dementsprechend auch in der Nachhaltigkeit, was Siemens-Cases angeht.
Ich würde auch ganz gerne mal zurückgehen auf deine Bielefelder Zeit. Nicht wegen der Stadt Bielefeld, aber wann war das genau nochmal, wann, als du deinen PhD angefangen hast oder den Doktor?
Keine Frage, du. Gute Frage, warte mal, ich bin jetzt, was muss ich sagen, ich bin wahrscheinlich irgendwie knapp 7 Jahre bei Siemens, glaube ich. Ich glaube, ja, irgendwie 6 oder 7 Jahre, das heißt, dann ein Postdoc, sagen wir mal 1,5 Jahre, plus ich habe mit 3 Jahren promoviert, bringst du es ungefähr von 10, 12, 14 Jahre.
Ne? Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, du hast gerade eben relativ klar deine Meinung quasi geäußert zum Thema KI, also das auch den Einfluss von KI auch in Zukunft. Und ich sag mal, es ist jetzt schon ein paar Jährchen her, hast du gerade selbst hochgerechnet, wann du deinen Doktor gemacht hast. Was hat dich denn damals
noch vor dem richtigen Hype?
Genau. Was hat dich damals gereizt quasi oder irgendwie getriggert, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt in das ganze Thema rein. Also ich gehe jetzt in wirklich in Machine-Based Learning oder vor allen Dingen, weil ich sag mal, es ist immer schwierig, den Hype quasi zu trennen von der Realität. Ne? Also uns ist allen klar, ja, KI wird sehr viel verändern, aber wie war das damals für dich?
Getrieben eigentlich vom Sprachverstehen. Das heißt, ich habe mit dem Fokus auf Computerlinguistik, also auf Linguistik, wie können wir Software schreiben, dass Teilbereiche des Sprachverstehens repräsentieren können, also in Konzepten repräsentieren können. Entitäten erkennen, Relationen in Texten erkennen. Und wie können wir das datengetrieben machen? Nicht durch explizites Wissen, sondern datengetrieben. Das heißt, damals waren es nicht die neuronalen Netze, sondern damals waren es noch SVMs, Kernel-Based Methods, also Support Vector Machine, Stützvektormaschinen. Ich glaube, das eine gute deutsche Übersetzung ist. Aber Support Vector Machines, Kernel-Based Methods, Bayesian Methods, die sozusagen dafür Sorge tragen, wie gehen wir nicht überhaupt. Distributional Semantics, was jetzt so ein bisschen der Aspekt der Embeddings vielleicht ist, also der Wortrepräsentationen, gab es damals auch schon. Und den Zug dazu in die Anwendung waren, die ersten Forschungsprojekte waren, wie können wir, damals war Peer-to-Peer-Netzwerke, Napster, PDHIP, wie können wir solche Systeme verwenden, um Content nicht nur per Pfeilnamen zu retrieven, also zu suchen, weil wenn du wusstest ja nie, welches Video du dir runterladst, wenn du nach Justin Bieber gab's nicht, aber zu Funny Clips anschaust oder sowas, ne? Und das heißt auch auf textueller Basis, willst du nach dem Dateinamen registrieren oder willst du nach dem Inhalt? Und das heißt, um solche Suche zu gewährleisten über Peer-to-Peer-Netzwerke, also nicht über Suchenetzwerke, sondern über Peer-to-Peer-Netzwerke, müsst du verstehen, was steht da eigentlich, in welchem Content, welche Themen geht's da? Und das hat mich schon immer getrieben und das kannst du nicht durch statische Repräsentation, das willst du durch die datengetriebene Repräsentation machen. Dementsprechend war ich fasziniert, okay, wie können wir Datenrepräsentationen lernen, wie können wir Wissen, Themen und Kontext repräsentieren und bin dann schnell drauf auf Frage-Antwort-Systeme gekommen. Also Question-Answering-Interfaces. In Bielefeld gibt es einen schönen virtuellen Avatar, der nennt sich Max von Ipke Wachsmut, aus der, weiß man, ob man den kennt vielleicht, der sozusagen einen schönen Old Avatar noch hat. Im Heinz-Nixdorf-Museum steht er, glaube ich, auch immer noch, mit dem man interagieren kann. Genau. Und da dachte ich mir, okay, was macht das jetzt eigentlich mit Sprachverstehen? Welche Module können hier eingepflanzt werden, das vielleicht in Richtung geht, naja, können wir diesen Systemen beibringen, Wikipedia zu verwenden als Wissensbasis, um dann Rückschlüsse zu machen. Und so ist es dann auch passiert. Und von dem herkommend war ich interessiert, wie interagieren wir mit sprachlichen Systemen, vor allem Sprachsystemen hat mich interessiert und wie helfen dann eben Wissensrepräsentationen im In meiner Doktorarbeit habe ich mich dann beschäftigt, dass wir Daten zwar auf datengetriebenen, also auf starren Corpora, also Textausschnitten zwar trainieren können, aber wenn wir auf starren Texten, einmal gesetzten Texten sozusagen trainieren, dann ändert sich das Vokabular mit der Zeit, weil Teens auf ganz andere Verben, ganz andere Nomen, ganz andere Slangs und Slogans dazukommen. Also habe ich überlegt, hat mich interessiert, wie kann ich die Informationen, die draußen im Netz, in sozialen Netzwerken, sei es Wikipedia, sei es Social Groups, sei es Product Reviews, sei es Yelps und et al., kann man diese Informationen, weil die eine bestimmte Dynamik haben, an Repräsentationen, aber auch an symbolischem Wissen, kann man diese in datengetriebene Lösungen einbringen. Das heißt, kann man starres Wissen als auch sich änderndes episodisches Wissen sozusagen in solchen Machine Learning datengetriebenen Verfahren eigentlich einpflanzen, sodass auch morgen jemand weiß, wenn jemand sagt, lol, ich habe eine Ahnung, das könnte daraus aggregiert werden. Mal jetzt ganz spitz gesagt. Ne? Und ja. Das heißt, dieser Aspekt, das hat mich schon getrieben. Das hat mich schon immer angetrieben. Und das war auch der Call, warum ich, als ich bei Siemens reingekommen bin, als ich mein Postdoc gemacht habe, habe ich dann eben bei Siemens mich beworben. Und das erste Projekt, was ich bei Siemens reingekommen bin, war ein Frage-Antwort-System, für Industriedaten, für Gas, Turbinen und Service-Daten in dem Bereich. Also weil wir in so großen Unternehmen hast du wahnsinnig viele Systeme, wahnsinnig viele Datenbanken, wahnsinnig viele, hier ist der Service, hier ist der Produkt, hier ist der, ne, das Tickets und. Und die Frage ist sozusagen, wie erschließt man sowas? Wie kann man mit solchen Systemen interagieren? Und das war der Punkt, wo mich auch, glaube ich, die Siemens angesprochen haben und gesagt, Mensch, für das, da bräuchte man jemanden, der sowas architekten kann. Und genau, und das hat mich dann sozusagen indirekt in die Anwendung auch weiter. Dementsprechend habe ich das, was ich für Max damals in Bielefeld, also anschließend an Wikipedia, wie können dynamische Systeme, dynamische Wissensbasen sich mit datengetriebenen Lösungen in Interaktionssystemen eingießen, eigentlich direkt sofort in die Anwendung zeigen können. Ich fand es eigentlich ganz schön, an der AAAI-Konferenz, das ist eine große KI-Konferenz in der Szene, in Seattle, glaube ich, ne? Genau. Da hat Watson dann seinen Award erhalten, Watson für die Jeopardy Challenge, die damals sozusagen sind gekürt worden. Und im Industry Track haben wir für unser System unseren Award bekommen. Wir haben natürlich längst nicht diese PR-Aktion bekommen, aber ich fand's mit kleiner Urkunde in der Hand zu halten und sagen, okay, das ist Wikipedia-based Jeopardy-Spielen, das ist Industrie. Und wir haben zur selben Zeit sozusagen im selben Venue den Award gewonnen. Das dachte ich mir, das ist ein schönes Understatement, was wir für uns sozusagen haben. Das System läuft auch immer noch, freut mich auch immer noch, im Gegensatz, glaube ich, zu Jeopardy.
Sehr cool.
Ja. Weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet hat, warum das nicht, das ist der Concern vom Hype. Und das von da an geht es gegenseitig weiter. Und das sieht man schon, dass natürlich, dass wir jetzt in einem Hype auch leben, keine Frage, aber wie einem datengetriebenen Hype. Und diese Welle hat eigentlich dazu beigetragen, dass wenn man gesehen hat, okay, wir wollen Entscheidungen nicht mehr per Gusto machen, aus dem Bauch raus, sondern wir wollen sie Evidenzen drunter legen. Und Evidenzen heißt im ersten Sinne irgendwie statistische Auswertungen, weil wir einfach in Businessprozessen mit Metriken denken. Wie hast du dich verbessert? Welche KPI können wir über dich drüber legen? Und dieses hat durch die Datenvielfalt einfach noch mehr logischerweise reingepresst, dass man datengetriebene Lösungen, also Machine Learning, dann mehr oder minder dann zum mehr und mehr in den Fokus gestellt hat.
Das ist aber schon auch eine grundlegende Veränderung der Einstellung der Leute. Wie weit würdest du sagen, auch hinter dem Hype, wie weit seid ihr da bei Siemens? Wie weit ist die Einstellung der Leute, der breiten Masse? Womit kannst du vielleicht auch aus deiner Erfahrung raus sagen, womit kann man die breite Masse dann auch dafür begeistern sein, die Einstellung dann auch so zentral zu ändern eigentlich, grundlegend zu ändern? Hin zu diesem datengetriebenen Denken und Evidenz drunter legen zu lassen und sich nicht mehr unbedingt nur auf sein Bauchgefühl zu verlassen.
Mhm. Naja, der Hype von KI war ja nicht von heute auf morgen da, sondern er ist an sich von der Innovation her ist das, was jetzt KI oder Deep Learning Durchbrüche sozusagen sind, ja 18 Jahre her entstanden, muss man ja sagen. Es hat einfach so lange gedauert, ne? Schon ganz lange her. Also es hat schon ein bisschen gedauert. Zweiter Aspekt ist, dass die dass wir im Corporate-Bereich aus dem zweiten Hype direkt übergegangen sind. Der hat sich Big Data genannt. So, das war mal die Zeit, wo jeder sagt, man braucht jetzt Warehouses. Ne? Big Data, the 4Vs, Velocity Varieties und sowas. Hat man mit Sicherheit mitbekommen. Das heißt, es wurden gerade auch von Consultants und ganz vielen Sachen, hey, wir liegen jetzt plötzlich in einem Big Data World und jede Corporate, wenn sie irgendwas machen will und fortwährend bestehen will, muss sie auf jeden Fall auf diesen Big Data Hype aufsetzen. Das heißt, sie brauchen auf jeden Fall linear skalierbare Warehouse-Systeme, sie brauchen auf jeden Fall ganz viel Infrastruktur, um sowas zu machen. Das war der eigentliche Hype, glaube ich, der Nukleus, wo sowas begonnen hat. Mhm. Das heißt, du willst New Insights out of Data generieren, also neue Einsichten aus Daten, heterogenen Daten generieren. Daraufhin wurde ein riesen Invest gefahren in Warehouse, in Hadoops, in MapReduce Functions, in Consultants, intern wie extern, wo Management viele Invests gesetzt haben und dann gesagt haben, wo sind meine Big Data? Und dann hast du in diese Hadoops der Welt reingeschaut und dann waren da 5 Excel-Tapeten drin, ja, mit einer Pi-Distribution irgendwie, was schon 3/5 und so. Ja, das ist keine Big Data, das ist keine Big Data. Ne? Also dementsprechend haben wir gesagt, naja, warum haben wir denn kein Big Data? Ja, weil nichts angeschlossen ist, weil einfach komplexe ERP und CRM-System einfach echt komplexe Soße ist. Sowas sozusagen in Datenintegration. Das heißt, es kam eine Welle der Data Integration, der ETL-Tools, Talents und et al. Sozusagen rein, die sozusagen, okay, wir müssen erstmal Datenintegration, Connectivity im meist internen Enterprise-Bereich, also sprich in den internen Systemen gefühlt haben. Genau. Und dann kam natürlich wieder Management und sagt, jetzt zeigen wir meine Big Data, jetzt habe ich nämlich in die ganzen teuren ETL-Tools investiert und dann hat man immer noch gesagt, ja, also hier ist eine MapReduce-Function und sowas. Also kam dann die Welle, ich will eine schöne Verteilung, ich will ein Dashboard sehen. Also kam die Welle der Dashboards, das heißt Descriptive Analytics, Statistik, so 7x2 und 8x5 sozusagen, der Dashboards. Das heißt, in der Maße sind wir gekommen, dann stellt man aber immer noch fest, dass, okay, jetzt haben wir so ein bisschen deskriptive Statistik, was wir jetzt vielleicht als Analytics bezeichnen und dann Stück für Stück towards Advanced Analytics gegangen ist. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich mehr. Und dann, damit kam dann der Hype um KI, eigentlich um Datengetrieben mit Machine Learning, nicht nur Insights zu generieren aus Daten, sondern auch Aktionen abzuleiten. Also turn data into actions an sich. Und das ist, glaube ich, der Fuel, der sozusagen da noch draufgesetzt hat. Drum hebt der momentan auch im Enterprise-Szenario ab. Das heißt, nachdem wir jetzt alle Hadoops wieder abgeschalten haben, weil wir sie nicht mehr brauchen, oder vielleicht feststellen, dass manchmal auch eine MongoDB oder eine Open-Source-Stack es tut, oder eine neue SQL-Datenbank durchaus. Ja. Ich kenne, glaube ich, fast keinen mehr, der irgendwelche MapReduces irgendwas schreibt, wurde jetzt sozusagen geschaut, okay, welche Machine Learning Toolkits und welche Analytics Toolkits müssen geschafft werden. Und das, und so zurückkommt zu deiner Frage sozusagen, hat natürlich einen Impact auf die Kompetenzen. Weil, wie wir damals angefangen haben, viel mit Warehousing und ETL, das heißt, das war ein reines, im Corporate-Bereich fast ein reines externes. Also man hat entweder Kompetenzen in den eigenen IT-Systemen aufgebaut oder eigentlich externalisiert. Dashboarding war dann VisiVig-Editor-mäßig. Das heißt, du konntest die Kollegen trainieren, wie schaut so ein Dashboard, hier kannst du konfigurieren, du musst es nicht programmieren, du kannst konfigurieren und standardisierst dann die Metriken, die drauf ist. Jetzt im Machine Learning Bereich ist es ähnlicher, was sich jetzt Democratization of AI nennt. Das heißt, man hat angefangen mit extern, man hat angefangen mit kleinen Data Science Teams, 6 bis 8 Leute sitzen zusammen und überlegen sich, ob sie wie sie ihr Python Notebook zusammenzimmern oder sowas. Genau. Aber es skaliert natürlich nicht über die Masse. Das heißt, man schaut jetzt drauf, welche Tools helfen eigentlich hierbei Flows, Machine Learning Flows und Prozessflows sozusagen für auch nicht Mathe oder Informatik oder Experten zugänglich zu machen. Und das heißt viel Training und das heißt viel Kontextualisierung. Die Gefahr beim KI-Bereich, beim Hype im KI ist sozusagen so spannend, das Gebiet von KI als eine Disziplin, eine Forschungsdisziplin mit ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen, ewiger Historie, ganz unterschiedlichen Anfängen, das genauso divers ist die Interpretation, was die Leute und die Kollegen unter KI verstehen.
Ja, welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Das heißt von von KI ist doch das von Terminator, oder? Also inspired bei Filmen, ja, ist ja so, ne? Ja. Bis KI, das ist, haben wir schon immer gemacht, ich weiß gar nicht, was da jetzt neu dabei ist. Ne?
Das haben wir schon in den 80ern gemacht.
Ja, aber divers, also genau, und dieses Diverse, und das ist das, was uns auch hier als eine der was wir im Lab auch als erstes, eigentlich als zweites sozusagen geführt haben, gesagt, okay, wir brauchen Orientation Sessions, Training Sessions, die wir dort anbieten, strukturierte Formate, wie wir mit dem umgehen. Mhm. Weil das ist wir haben zwei unterschiedliche Aspekte, die da auftreffen, wenn du von KI auch in großen Organisationen ist. Das eine sind die Implikationen, die Leute haben auf ihren Job, auf ihre Skills. Werde ich automatisiert? Werde ich ersetzt? Muss ich jetzt Python lernen? Ja, stimmt. Also was brauche ich denn? Wer gibt mir eigentlich die Prioritäten? Ist das mein Vorgesetzter oder wird das ein technisches System sein, was ich abzuarbeiten habe? Und werde ich jetzt überall getraced? Welche überall gemonitort, welche Metriken liegen auf mir. Das heißt, Aspekte, die im breiteren Sinne jetzt vielleicht nicht im Kontext von künstlicher Intelligenz sind, sondern Digitalisierung der Prozesslandschaft, Globalisierung der Wertschöpfungskette, ne?
Persönlichen Auswirkungen.
Und da aber an sich die persönliche auf einen selbst. Ne? Und das Zweite ist natürlich die Manager, der sagt, wie kann ich jetzt Geld verdienen schon wieder? Ne? Und wie verdient man Geld? Welches Case gibt man Geld? Also ich habe gelernt, Garbage in, und Gold out. Ne? Das heißt, ich schmeiße euch einfach irgendeinen Schmarrn rüber und ihr dreht den in Gold. Das ist natürlich der andere Kontext. Wie funktioniert die Technologie? Wann wird sie eigentlich einsetzbar? Was heißt überwachtes Lernen? Was heißt unüberwachtes Lernen? Was heißt, wie viel Datensample braucht man eigentlich, um effizient zu lernen können? Wie muss sowas erschlossen sein? Was heißt Sampling? Was heißt Cleansing und solche Sachen? Und dementsprechend hast du dann ganz, ganz breites Spektrum, dass du sozusagen strukturiert abgreifen musst. Auf der persönlichen Ebene gibt es viel um Vertrauen. Wie vertrauen wir in Systemen und wie funktioniert Systemen? Und bei dem Business geht es viel um, wie skaliert man Systeme? Das heißt, was heißt ein Proof of Concept? Warum fliegen bei vielen, wenn du durch die Landschaften gehst, dann wirst du sehen, ja, wir haben auch 100 Proof of Concepts und wir haben auch 10 Proof of Concepts und wir haben auch 8 Proof of Concepts und hier auch nochmal 300 Proof of Concepts. Das heißt, die Proofs werden mittlerweile schon gemacht, aber kaum welche skalieren. Also es ist kaum welche skalieren mit Business Impact. Und das hat schon auch Systematiken und da versuchen wir zu helfen, zu sagen, naja, deswegen ist vielleicht, gibt es bestimmte Hindernisse, wie man die Übersetzung zum einen von einem Value Proposition, also von einer möglichen Idee, die vielleicht auch Wert generiert, in ein Proof of Concept übersetzen kann. Mhm. Und es gibt eine Eigensprache dafür, wie kann man ein Proof of Concept in eine Skalierung übersetzen. Und das funktioniert nicht nur einfach durch, indem man mehr Druck auf ein Team von 5 oder 3 Leuten setzt, sondern hat eine ganz andere Dynamik. Und diese Art der Übersetzung ist genauso wichtig. Also nicht nur die Technologie, wie funktioniert ein neuronales Netz, oder warum ist eine Aktivierungsfunktion ein crazy Ding, oder warum ist Softmax Layer ein total verrücktes Teil, wenn du die Domäne wechselst, sondern eben auch, wie bringst du sowas ins Produkt rein?
Ich denke mal, da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Vor allen Dingen, was ich sag mal, wie ihr quasi in dem gigantischen Konzern quasi den Leuten hilft und auch generell für ein besseres Verständnis sorgt. Ich würde jetzt gerne nochmal 2, 3 Schritte zurückgehen und zwar also wir sitzen ja heute in einem wirklich fancy Coworking Space, alles modern, so wie man sich das halt vorstellt in der Startup World, in der Digital World, wie auch immer. Nichtsdestotrotz warst du ja nicht genau hier, sagen wir mal, als du bei Siemens angefangen hast, ne? Also wie war das für dich, vor allen Dingen, ich sag mal, so vom Durchhaltevermögen her, ne? Also vor allen Dingen, du hast es gerade eben selbst gedroppt, auch wenn wir es versuchen zu vermeiden, ist Digital Transformation. Ich sag mal, so einen großen Konzern anfängt, dann gibt es natürlich sehr viele Punkte, wo man halt immer gegen die Wand rennt, ne? Vor allen Dingen, was Veränderungen angeht oder was neue Sachen angeht und so. Wie war das für dich über die Jahre hinaus, ich sag mal, bis zu dem Punkt, dass sagen wir mal, das ganze Feld matured hat und da auch generell mehr Fokus drauf war, sagen wir mal, von Higher-Up-Management, wie auch immer. Wie war das für dich, quasi da durchzugehen? Und sagen wir mal, nicht die Motivation zu verlieren, hey, in so einem riesigen Koloss dahin zu kommen, dass man ja State-of-the-Art Sachen macht.
Ja, kann teilweise frustrierend sein, ne? Also, so, genau, angefangen in Perlach, Neuperlach Süd, das Lego-Gebäude, ganz alt, alte Kiste, schaut aus wie so ein ATU, so ein Kfz-Mechaniker-Garage sozusagen und hat keinen Garagen-Aspi, der jetzt irgendwie eine Startup-Garage klingt. Also, um gleich die Illusion zu nehmen. Genau, das somit hast du auch, also natürlich hast du mit sowas zu kämpfen. Auf der anderen Seite siehst du schon, welche enormen Talente und welche enorm spannende Persönlichkeiten, vor allem hier, das kann ich jetzt nur von Corporate Technology hier sehen, sozusagen da zusammenkommen. Das ist enorm. Einfach diese extrem spannende Charaktere, die, keine Ahnung, teilweise 25 Jahre schon da sind, jede abstruse Business und jede Umorganisation schon miterlebt und ganz frische Leute, die ganz unverblümt eigentlich ganz locker rangehen. Und das war für mich ein extrem spannender Talentpool. Mhm. Zweitens war die Kapitalisier, also das Kapital von großen Organisationen ist nicht zu unterschätzen. Sie investieren manchmal ganz verrückt, aber manchmal auch sehr fokussiert. Und das heißt, du kannst plötzlich unmögliche Sachen skalieren, die du als kleine Firma, als kleines Startup einfach keine Chance hast. Es gibt ja auch die Freiheit, alle Konferenzen, wenn du Impact machst auf der Forschungscommunity, Impact zu erzeugen. Das heißt, zu Konferenzen, das ist nicht selbstverständlich, auch nicht für Universitäten selbstverständlich, diese Art der Infrastruktur haben. Wenn die einzige Bedingung ist, du musst top sein. Du musst advanced state of the art. Und das ist durchaus ein Anspruch in dem Bereich. Und dann kann es extrem total frustrierend sein, weil Metriken überall hingelegt werden. Revenue ist das höchste Gut, Verrechnungsmodelle, Kostenstellen, so der ganze Politikwahnsinn, der mich immer noch im Wahnsinn treibt. Ich habe versucht, mich diesen Energiebedarf auf möglichst kleinem Level zu halten oder versuche immer den Energiebedarf, den ich für das brauche, möglichst klein zu halten. Und dann hast du, wenn du dann die Augen aufmachst und sagst, okay, das gibt's, wir akzeptieren, da gibt's Politik, du musst nicht nach diesen Regeln spielen, aber es signalisiert schon, und auch in dieser Firma signalisiert schon, wenn du wirklich was willst, also wenn du wirklich dahinter stehst und du musst die scheiß Arbeit auch selber machen, dann kannst du es durchziehen. Also dieses Enablement habe ich relativ früh bei Siemens da gemerkt. Du musst ins Risiko, du musst es selbst durchziehen, du musst selbst deine Leute zusammenbringen und hinter dich oder vor dich oder mit dir bringen. Aber dann hast du die Möglichkeit, sowas durchzuziehen. Und das ist auch eine Opportunität, die ich hatte. Hier einfach einen Space anzumieten, hier einfach rauszugehen, hier einfach 30 Projekte im Jahr mehr als 300 Leute. Das ist nicht eine Metrik, die ich jetzt habe. Mein KPI, also mein OKRs oder meinen Zielen, ne, steht nicht, mach das Lab, sondern da steht Business. Sozusagen eher. Das heißt, wenn man wirklich will, das habe ich, genau, ist das, merkt man schon. Und das kommt jetzt mit der Zeit, das war nicht am Anfang natürlich da, und mit der Zeit, wo jetzt alle Richtungen, was heißt Digitalisierung, muss man sagen, sieht man schon auch auf Mid-Manage und vor allem auf Upper-Manage, ich glaube, Mid-Management muss noch nachziehen, die fragen sich alle, wo sind denn jetzt die neuen Wertschöpfungsketten? Wo sind denn die neuen Businessmodelle? Wir verkaufen Kisten. Wir werden in 20 Jahren nicht mehr normal Kisten verkaufen wahrscheinlich oder nicht mehr so in dem Maße, in der Quantität, die wir haben. Das heißt, man muss eine Company auf links drehen. Und du musst es auch von Business Models auf links drehen. Was sind die Solutions? Was sind die Services, die wir neu anbieten? Das ist uns trotzdem die Skalierung. Und Siemens denkt nur in Double-Digit Income, ne? Und Revenue Cycles, das heißt, das muss richtig wegskalieren. Und da herrscht, glaube ich, viel Offenheit, gerade auf Upper Management, um neue Initiativen vorzuschlagen und zu zeigen zu können. Und das gibt natürlich dementsprechend auch Zeit oder Ressourcen oder auch ein Budget sozusagen im Endeffekt, zumindest als Möglichkeit in den Raum, Neues auszuprobieren. Siemens ist sehr gut in den Prozessen, effizienter zu machen, Effizienz. Und das kannst du durch hierarchisches Runterbrechen, okay, scoren und Ziel setzen, sozusagen klassische Call per Duty, runtermacht. So optimierst du bestimmte Prozesse heraus. Genau. Und da, das ist sozusagen die, würde ich mal sagen, die alte Siemens-Welt, wo sie gut sind und warum sie auch in manchen Produkten einfach Weltmarktführer sind, weil sie das mittlerweile einfach so effizient produzieren und auf dem Markt haben und einfach enorme Salesforce und enorme Go-to-Markt haben. Auf der anderen Seite fragen sie sich jetzt, wie entsteht das neue Business? Und mit diesem, wie entsteht das neue Business parallel zu den Effizienten, geben sie Freiraum. Und das funktioniert nicht mehr nach dem Wasserfallsystem. Das ist auch Upper Management klar. Das kann nicht mehr nach dem Wasserfallsystem, sondern sie müssen mutig Low Risk, High Risk Bets machen, wie neue Geschäftsmodelle eigentlich aussehen. Und das sieht man in Initiativen wie ein Next47, also ein eigener Venturing Arm, vor 3 Jahren ausgestattet mit 1 Milliarde an Kapital, um sozusagen Startup, das, what is the next 47, also die nächsten, nach der Siemens-Gründung sozusagen wieder ins Land zu schaffen, durch Late-Stage-Investments in Startups, also welche Outside-Outside, welche Startups, welche Geschäftsmodelle können das Feld von morgen eigentlich bedienen. Das heißt aber auch Outside-Inside, welche Geschäftsmodelle in einem Startup-Ecosystem könnte für die existierenden Geschäfte eine Bereicherung sein. Und das heißt auch Inside-Inside, Acceleration, das heißt, wie können wir diesen Entrepreneur-Gedanken auch facilitieren, um sozusagen neue Spin-off-Internal-Startups zu unterstützen. Und diese Art der Innovation, die sieht man derzeit mit dem großen, unter dem großen Damoklesschwert von Digitalisierung sozusagen, was sind die neuen Geschäftsmodelle, durchaus als eine Opportunität, auch für eine Forschungseinrichtung für uns, auch im KI-Zentrum, weil wenn wir hinschauen, alles, was man unter Digitalisierung betrifft, da spielt KI eigentlich immer eine kleine oder manchmal sehr große Rolle. Und das getrieben anhand der Prozess- und der Entscheidungslinie. Das heißt, wenn jede Entscheidung im Unternehmen datengetrieben werden soll, als Unterstützung zumindest, heißt es, man muss nachdenken, in welchen Einzelbereichen können eigentlich wie Systeme, smarte Systeme, Advanced Analytics, manchmal Dashboards, manchmal Reporting, vielleicht auch manchmal proaktive Systeme, eingetrichtert werden. Und da heißt auch Mut, in neue Strukturen aufzubrechen, einzubrechen und sagen, hier müssen wir was anders machen und aufzumachen. Manchmal heißt es eben Training und sagen, hey, verabschiedet von euch von eurer gedruckten Excel-Tapete und lasst uns über Prozesse. Das heißt auch manchmal über ganz stupid stuff like RPAs und RDAs, also Robotic Process Automation, Robotic Desktop Automation. Ich nenne sie immer liebevoll das Corporate Gaffer Tape, sagen, um bestimmte ERP-Systeme zusammen zu wiren, sozusagen. Weil manchmal einfach eine Digitalisierung heißt, wir digitalisieren den Prozess und ersetzen das schwächste Glied. So kriegst du Effizienzsteigerung. Und das heißt ganz vielfältig. Nicht alles ist Cutting Edge Deep Learning. Wir publizieren, wir sind State of the Art in vielen Fällen, zu Deep Learning und neuronalen Netzen, sondern manchmal ist es einfach auch, wie gehen die Kollegen mit dem Schwert der Digitalisierung eigentlich um? Genau.
Und ich denke mal, jetzt super, jetzt können wir eigentlich auch die Brücke schlagen. Also ich sag mal, du hast jetzt auch relativ viel Positives erzählt, dass es Initiativen gibt, wie zum Beispiel dem Venture Arm und ich sag mal, jetzt auch euch als Research Lab. Also würdest du schon sagen, dass im Konzern, ich sag mal, es so den Moment der Erkenntnis oder das auch vor allen Dingen vom Upper Management oder vom C-Level, ich sag mal, dass man wirklich aktiv versucht zu supporten. Am Ende des Tages muss halt auch Geld bei rumkommen, ne? Also man möchte ja irgendwie, am Ende des Tages gibt es eine Return on Invest Rechnung, wahrscheinlich auch irgendwo bei euch. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt im Research Lab ist, aber irgendwie werdet ihr auch getrackt, hast du ja gesagt, bezüglich KPIs. Aber wie würdest du das beschreiben? Also ist es, würdest du sagen, ja, also Siemens ist da als Gigant wirklich, also es hat Klick gemacht, also es ist auf jeden Fall.
Siemens ist groß. Also Siemens ist groß, Siemens ist weltweit. Siemens hat ganz unterschiedliche Business von Automatisierung, also Digital Industry, von der Infrastruktur an Cities, also Smart Infrastructure. Du hast eine Health Engineers, also Medizinsparte. Du hast Mobility, Zugsparte und. Dementsprechend ganz unterschiedliche Bereiche und sind divers, wie die Sparten, die einzelnen Vertical Business Units sind oder Segmente. So divers ist teilweise auch das Kompetenzspektrum. Oder vielleicht auch der Bedarf an KI. Oder wo sie sagen, naja, schön und gut, datengetrieben, aber wir verkaufen immer noch echt gute Kisten. Ja, also, und fair enough, der Revenue stimmt. Ne?
Ja.
Und dementsprechend Siemens global zu sehen, ist der Anspruch nicht kleiner als der Thought Leader in Industrial AI zu sein. Das ist, steht außer Frage. Und da gibt es, glaube ich, wenige Player, die hier mitdefinieren können. Und das muss man schon sagen. Und das wird top-down. Wenn du einen Snabe ganz oben sozusagen siehst bei Siemens, der sich durchaus Gedanken macht, setzen wir KI-Technologie für die richtigen Cases, Anwendungsfälle ein. Tackeln wir, was heißt Sustainabilities? Weiß nicht, ob du auf, wenn ihr AI for Good Konferenz, wo er auftritt und nicht nur eine Meinung hat, sondern eine Position einfach nimmt, dann sagt, hört auf mit den ganzen Fake News oder generativen Bildern aussetzen, sondern lasst uns die wahren Probleme eigentlich angehen, die die Welt hat. Ne? Oder Fersa, sie ist ja durchaus politisch Kante zeigt. Nicht nur, wie er denkt, sondern auch sagt, was sind eigentlich die Moonshots, was Elektrifizierung angeht, was Effizienz angeht. Oder sei es auch ein CTO wie Roland Busch, der einfach klar sieht, wie wollen wir verantwortlich eigentlich mit KI und Automatisierung umgehen. Was hat das für Implikationen auf Job und Personen und Mitarbeitern? Und das merkt man schon, dass dieser Anspruch schon von oben getrieben sind. Und dem folgen natürlich dann Funding-Instrumente. Das heißt, man Funding-Instrumente 1, natürlich sowas wie Venturing, eigene Org-Unit schaffen und dann hohes Kapital reinfließen lassen, damit sie neue Felder auftun. Heißt aber auch, es gibt so Instrumente wie Innovation Fund, das heißt neu, jeder Mitarbeiter kann Ideen äußern und versuchen, zumindest einen Pitch zu machen. Nicht jede Idee ist gleich mal skyrocking. Und darum müssen wir natürlich ein bisschen funneln, natürlich ein bisschen vorchecken. Aber die Instrumente gibt's, die jeder adressieren kann. Jetzt neu aufgelegt, gerade in Deutschland, der Zukunftsfonds. Wie gehen wir mit den strukturellen Änderungen von Arbeitsplätzen, aber auch vor allem auf 100% Kompetenzbildung um, mit einem dreistelligen Millionenbetrag als Mittel. Für interne Ideen, wie können wir unseren eigenen Kollegen helfen, die Transformation im Skillbuilding und in den neuen Anwendungsfällen, in den neuen Kompetenzen, die gebraucht wird, eigentlich wiederzuspiegeln. Und das heißt, Note from the top gibt's sozusagen, Tone from the tops, aber auch Funding-Instrumente. Das heißt jetzt nicht, wenn du in eine Organisation wie 370.000 Leute hat, reinschreist und sagt, wir hatten eine Idee, da kommen da 590.000 Ideen. Das heißt nicht, dass jede Idee zugegeben die gewinnbringendste ist. Aber die Möglichkeit zu haben, das ist das Wichtige. Und die Möglichkeit, den Kollegen eine Stimme und auch Support zu geben, die ersten Schritte zu realisieren, ist das, was wir auch hier im Lab machen. Das heißt, wir kriegen viele Anfragen, hey, wie wäre es mit dem Chatbot? Ah, super. Sehr gut. Ja. Warum? weil halt. Ne? Das heißt, da muss man schon helfen zu verstehen, erstens, das ist nicht einfach ein freies Gedanken. Radikal, der sagte, er wird das gern machen, weil viele Sachen können auch direkt am Arbeitsplatz gemacht werden. Viele Innovationen können auch, ohne dass er jetzt Drittmittel vielleicht eingraben oder beziehungsweise von uns hier, wir haben ein Enabler-Team von ungefähr 100 Leuten, das sozusagen wir. Wenn du morgen jemand brauchst, Machine Learning ist jemand da, wenn du morgen jemand brauchst, Knowledge Graphs ist jemand da, wenn du morgen jemand brauchst, der ein Flugzeug fliegt, er wird hier sein. Ne? Also das heißt, wir müssen sehr vorsichtig umgehen, welche Ideen in welche Phasen zu bringen und wann zu unterstützen und wann man das, was wir Eigentümerkultur nennen. Also wenn du sagst, okay, dann mach es, wieso schrei nicht nach oben jetzt irgendwie, ich brauche, sondern was fehlt dir denn eigentlich? Was fehlt dir eigentlich, was hindert dich jetzt, dass du das umfällst? Ist es Zeit, ist es Luft, ist es Priorität, ist es Geld, ist es Invest, ist es, was ist es eigentlich? Und diese Form der, was Siemens Eigentümerkultur ist, wird sehr, sehr getrieben. Und das sieht man auch in ganz subtilen Sachen oder gar nicht so subtilen Sachen, ist wie Jobtagging. Wenn du dich weiterentwickeln willst in der Firma, kannst du mittlerweile ein Tag geben und sagen, ich wäre gern CEO von dieser Firma. Oder also innerhalb der, ne, innerhalb der, du kannst ja sozusagen da ein HR, also deinem Human Recruiting, ne, der Betriebs, signalisieren, was siehst du eigentlich für dich? Own Your Career nennt sich das sozusagen. Wie willst du dich eigentlich weiterentwickeln? Weil eine Org-Entwicklung auf Greenfield nenne ich das immer, das heißt, wenn du draußen sich das Best of Breeds zusammenquetscht, wie Startups machen, ist eine Sache. Die tun sich schwer genug, da Revenue zu machen. Eine Entwicklung, Innovationsentwicklung in Brownfield mit den existierenden Leuten, Kompetenzen, die du hast, das ist eine Herausforderung. Das ist richtig geil. Weil das draußen, sowas ist, empfinde ich immer leichter. Und viele skalieren erst über Personen und merken, ach scheiße, wir skalieren nicht über Personen, sondern wir wollen immer ein Plattform-Spiel spielen und versuchen dann zu adaptieren. Und hier ist es einfach, okay, wie können wir eigentlich mit den existierenden Kollegen, mit den existierenden Kompetenzen oder den Kompetenzen, die wir im größeren Bereich haben, eigentlich sowas weiterentwickeln? Und dafür gibt es eben Funding-Instrumente und geben entsprechend auch Mindset. Es hilft zugegeben hier im Lab beim Siemens, wir sind hier in Reichweite zu Wittelsbacher Platz, das ist Siemens Headquarter, sozusagen Top-Management-Seat. Und es hilft, dass wir im Reichweite zu Neuperlach sitzen. Da sitzen mehr als 500 Leute aus Robotics, Data Analytics, Blockchain, you name it, alle unsere Kornfelder sozusagen, alle Forscher sitzen dort. Das heißt, es hilft uns sozusagen, Kompetenzen relativ schnell zu bündeln. Und dementsprechend, wenn ich sage, wir brauchen morgen jemanden, der ein Flugzeug fliegt, der wird hier sitzen.
War es für dich genauso? Also war es für dich dann, was war denn der Moment, also dass du, oder der Punkt, wo du gesagt hast, ey, lass uns so ein AI-Lab im Endeffekt aufmachen? Oder, also wie hast du es, also du musstest es ja wahrscheinlich auch irgendwie pitchen, beziehungsweise musstest halt auch an mehreren Türchen klopfen wahrscheinlich, bis das zustande gekommen ist, also.
Ja, genau, also du musst es selber wollen, dann kannst Sachen machen. Genau. Und nichts anderes verhält sich bei diesen auch solchen Initiativen.
Wie hast
hier waren wir relativ schnell, wir sind durch, es gibt so Strategieprogramme, das heißt, eine Strategie zu Implikationen von KI auf die Industrie, hat jedes Firma, glaube ich, vor, keine Ahnung, 6 Jahren, 7 Jahren gefahren, nach den Big Data Strategien kamen die KI-Strategien, und hier, ich nenne sie immer Partner in Crime, mein Kollegen Benno Blumhauser, der Innovation Head hier ist, sozusagen, der kommt vom Innovationsmanagement, bei dem wir jetzt dann zusammengetan haben und gesagt, naja, eigentlich, das Was, also ich komme ja von der Technologie, und das Wie, er kommt vom Wie wird Innovation gebaut, sind zwei essentielle Building-Blöcke, wenn man neuen Lab bauen will. Es langt nicht, dass du jetzt hier sind 5 Gigs, hier ist eine GPU-Cluster, have fun. Das wird nichts. Also das wird Spaß für 5 Leute, aber nicht für eine Skalierung. Also, weißt du, mein? Und das war sozusagen ein Punkt, wo wir uns zusammengesetzt haben, okay, wie können solche Formate eigentlich, also können so ein Format auch eine Plattform, also als physikalische Plattform eigentlich aussehen, wo wir nicht nur definieren, wie wollen wir, was wollen wir eigentlich neu, wie wollen wir neue Use Cases, Anwendungsfelder eigentlich motivieren und ausprobieren, pilotieren, start small, scale hard and create impact, sondern eben auch zu sagen, was ist unser Beitrag in dem Asset im Kulturwandel, im Mindset-Wandel. Ja. Und das war sozusagen einer der Pillars, die wir dann zusammengefangen haben und gesagt haben, wo wir dann ein Konzept zusammengepitcht haben, wie müsste sowas ausschauen. Und wie üblich ist es bei Corporates, wenn du selber einen Vorschlag machst, dann sagen sie erstmal, ja, ist ja ganz nett. Wenn du sagst, naja, weißt was, wir reflektieren das mit einem externen Consultant, dann sagen sie, okay, dann finden sie das gut. Und dann muss man manche Sachen auch einfach tun. Hier anzumelden war einfach mal jetzt, dann starten wir jetzt und entschuldigen uns danach. Und das war nach 3 Monaten gegessen, die ersten Erfolgsgeschichten sind gekommen. Mittlerweile sind wir eine relativ gute Plattform, wir sind kein Projekt mehr oder sowas, sondern eine Plattform, ich nenne sie immer Entität, und haben dementsprechend Zulauf, sind auch skaliert. Wir müssen natürlich immer nachweisen, macht das Sinn, was wir machen? Erzeugen wir Mehrwert? Erzeugen wir Mehrwert im Wie- und im Was-Aspekt? Das heißt, erzeugen wir Mehrwert im Business, weil das will Upper Management.
Ja.
Wo ist der Revenue? Wo sind Triple Million Efficiency Gains? Aber für uns eben genauso fehlt, wo ist der Mehrwert im Wie? Wo sind wir Blueprint? Wo erfinden wir neue? Wo pilotieren wir neue Konzepte? Und so dementsprechend bieten wir eben nicht nur den Business Units, den Geschäftseinheiten an, ihre Ideen bei uns zu pilotieren oder einzugeben, sondern wir bieten es auch sowas wie HR an, neue Konzepte auszuprobieren.
Hast du eine ganz konkrete Erfolgsgeschichte in einem der beiden Blöcke, die du hier auch so teilen kannst?
Auch ganz viele. Also für was ich als Gefolg zumindest betrachte, also sozusagen, eine große Überraschung war Supply Chain. Also Siemens hat 40 Milliarden Purchasing Volume. Ne? Wenn du da 1-2% rausholst, dann hast du eine große Millionensumme, sagen wir es mal so, die du da mit auf dem Weg. Wir sind hier in Inkubation, das heißt, wir positionieren uns hier, dass wir Ideen aus so weit ins aufbauen, dass sie dann selbst in dem Business Unit skalieren. Das ist sozusagen etwas, was wo es bei vielen Corporates, wo wir gesehen haben, bei den externen zumindest großes Luft nach oben ist, sagen wir es mal so, weil in dem Moment, wo es sozusagen ausprobiert wird oder gecontracted wird, dann findet der Ende, dann hat man überhaupt das Startup-Feeling gehabt, aber wir haben ganz agil die Scrum-Pads, die Scrum-Wende sozusagen gerannt, dann kommst du zurück in deine Einheit und wirst einfach total wieder gecrashed in deinem hierarchischen Prozess. Und da, glaube ich, machen wir so ein paar Aspekte frisch rein, wir nennen das in inverse Verantwortungsstruktur, dass es keine Beauftragung ist oder solche Sachen, sondern wie können wir das weitergeben, dass das in die Produkte skaliert. Das ist jetzt eine schöne Story, die sozusagen da jetzt gerade weitergeht, die sich relativ high committen. Wir machen mit Optimal Pricing, also finde den besten, wann geben wir dem Kunden Discount, wann nicht und welchen Discount, damit er es noch preist, die sich auch auf Double Digit committen. Wir haben Cyber Security große Infrastruktur, die glaube ich 5000 Angriffe pro Stunde analysiert. Auch geil zu sehen, hey, das wir haben einen richtigen Gain dahinter. Wir haben beim dreistelligen Tender mitgemacht, Ausschreibung, was jetzt als AI-Update in einem anderen Land sozusagen rollt. Das sind tolle Skalierungen, wo du merkst, okay, da weißt du, das skalierst du. Zweiter Aspekt, der How-Aspekt sind viele Lab-Initiativen sind gestanden, die auch als erstes hier erstmal, bevor sie in den einzelnen Bereichen, die auch erstmal hier geschaut haben, wie baut man das sowas eigentlich, wie schafft man das mit einem relativ kleinen, bei uns sind ungefähr 200 Leute, 300 Leute im Jahr da, wie kriegt man sowas skaliert, wie organisieren wir uns, wir sind leicht holokratisch aufgebaut, Rollen. Wieso bringen sich Werkstudenten so geil ein? Also ja, muss man auch sagen, machen einen enormen Job. Ne? Sie haben die verantwortlichen Bereich wie jeder andere. Wir launchen jetzt ein Residency-Programm, wo man sozusagen, wie kriegen wir Talente rein und raus? Und so sind es einfach auch andere Aspekte. Was heißt denn, Siemens hat diese Buzz von Co-Location, Co-Creation, solche Buzz. Was heißt denn das eigentlich? Und das kann man sich dann hier so anfühlen und tun. Aber wir werden natürlich immer gemessen, immer neu zu erfinden. Das heißt, immer neue Sachen auszuprobieren.
Und sich weiterzuentwickeln. Ne?
Ja, oder auszuprobieren. Und Fehler sind gut. Ne?
Also, würdest du sagen, ihr habt eine gute Fehlerkultur?
Wir haben immer noch Luft, sagen wir es so. Also wir versuchen es hier zu erleben, aber ich sehe schon, dass das noch eine große Herausforderung ist. Das ist eine große Herausforderung, agile Teams wieder zurück in die Prozessstruktur zu bringen, weil sie einfach gecrashed werden. Hier stellen wir fest, dass Kollegen, Mitarbeiter am besten performen, wenn du ihnen die Angst vom Fehlen nimmst, den Respekt vor der Hierarchie. Das sind eigentlich das Stimulus für plötzlich kommt da richtig Power raus, weil sie einfach mal freilassen, weil sie nicht sagen, ich muss reporten, oder du bist mein Vorgesetzter oder ich muss meinen Vorgesetzten. Das nimmt enormen raus. Da sehe ich bei Upper Management, glaube ich, ist das durchaus, ist Mindset da. Bei Mid-Management sehe ich da noch große Luft zugegeben, um Fehlerkultur positiv zu incentivieren, sagen, wir müssen Werte generieren, keine Fragen, wir müssen Business generieren, aber wir können vielleicht Entwicklungszyklen so weit verkürzen, dass das Risiko und auch das Fehlen gar nicht so schlimm ist im Business, in den Büchern drin, sondern dass wir einfach früh channeln müssen, wann cutten wir, und dann muss das okay sein, dann muss das eigentlich toll sein, dass wir die Erkenntnis haben, nee, so fliegt das nicht. Und wenn man sich Statistik anschaut, ne, draußen die POCs, 80% ungefähr aller AI-POCs fehlen. Also in der Skalierung dann. Ne? Ich meine, jeder macht den POC, und dann sagt er, was weiß ich, Digitalisierung der Reisekosten oder sowas, ist dann eine große KI. POC, der skaliert. Und dann sagt das Business, Also dementsprechend muss man sagen, was ist digitale Transformation eher oder digitale Prozessierung und solche Cases. Ja.
Du hast gerade auch das Thema Talente etwas angesprochen, dass bei euch Werkstätten auch ziemlich viel Verantwortung tragen. Ich finde es das spannend, dass Werkstätten bei euch so viel Verantwortung tragen, auch selbst. Und meine Frage an dich ist, was erwartest du eigentlich von Talenten? Wo glaubst du, kommt Talent auch tatsächlich her? Kommen Talente von der Uni oder liegt es daran, dass sie intrinsisch motiviert sind, sich selbst damit auseinandersetzen? Welche Erwartungen hast du vielleicht an Unis, die Unis soweit nicht erfüllen? Was wünschst du dir vielleicht mehr, wenn bei euch Talent so eine große Rolle spielt?
Die aktuelle Generation der Studenten ist enorm. Der Mindset, der Antrieb, die Intrinsik ist enorm, finde ich. Ist unglaublich, was die für einen Geschäftsgeist mitbringen. Du siehst, hier sind wir jetzt vor Ort in München, gerade mit einem TU, Entrepreneurship Unternehmertum, Entrepreneurship Zentrum, eine LMU, German Entrepreneurship Zentrum, einen CTM, das ist so ein Business Klüngel zwischen LMU und TU. Die kommen mit einem Geist, mit einem Speed, mit einer Geschwindigkeit, wenn ich sage, hey, wir sind bei Siemens, 35 Stunden Woche und sowas, ich muss um 20 Uhr, darfst du nicht mehr hier sitzen, ich muss um 19 Uhr, darfst du nicht mehr allein sein, und ab 9 Uhr, und wenn du länger als 10 Stunden hast, kriege ich eins auf die Mütze, schauen dich irritierende Gesichter an und sagen, was willst du eigentlich? Ja, hat dich doch nicht zu interessieren, ob ich jetzt hier 14 Stunden abrock, ne? Ich mache jetzt hier mein Pitch fertig. Und das, da merkst du sozusagen, das ist enorm, was die für eine Eigenmotivation und sich auch einbringen wollen, inhaltlich einbringen. Und dann siehst du sozusagen natürlich ein Siemens, das nach außen, von der Wahrnehmung her, immer noch Kühlschränke verkauft, oder auch nicht, Mobilphones irgendwie produziert, die furchtbar groß, furchtbar klein, furchtbar schwer waren. Ja. Und es überhaupt nicht transparent ist, was wir hier eigentlich machen. Und das ist die größte Herausforderung eigentlich für uns, glaube ich, dass man da aufmacht, weil die einfach nur denken, hey, da ist ein alter Verein dahinter. Wenn ich da reinkomme, werde ich erstmal von Politik zertrümmert und von den Prozessen, und so lahmarschig kann ich mich gar nicht entwickeln. Also so, wie die agieren. Und das ist im Talentpool, glaube ich, die größte Herausforderung.
Das ist auch die Challenge, die du dann face, oder wie?
Also überall. Wir haben jetzt eine neue Einheit, IoT, losgelegt, das sozusagen, naja, so in die Businessmodelle der Accentures und Tatas geht. Klar brauchen die Talente. Und warum soll jetzt jemand, der jetzt vielleicht zu einer McKinsey oder zu einem Accenture oder ne, Unternehmensberatung, gutes High Profiles, immer unterwegs bei Endkunden, geiles Auftreten, Value Proposition versteht und die Probleme im Industriespektrum versteht. Solche guten Talente können sich aussuchen. Die haben nicht necessarily Siemens als digitalen Champion auf erster Pette. Das heißt, hier haben wir enormen Bedarf, noch aufzumachen und transparent, was sind es eigentlich für Probleme, die wir angehen oder mit was man arbeiten. Und warum kann man sich auch hier weiterentwickeln. Und das sehe ich auch bei Stellen oder sowas, wenn ich Bewerbungen bekomme, sei es auch aus Stanford oder sowas, das Erste, was die fragen, an was arbeite ich? Welche Probleme arbeite ich? Nicht, wie viel verdiene ich, nicht, wie ist meine Work-Balance oder solche Sachen, das interessiert die gar nicht, sondern ist ja, an welchen Problemen arbeite ich genau? Und was wird getan, damit ich arbeiten kann und an die Probleme lösen kann und nicht irgendwie Politik-Scheiß machen muss? Ehrlich, ist so.
Ja.
Das ist das Interesse und das finde ich, das ist sozusagen die, das trifft den Spiegel wieder, was wie die neue Generation oder die aktuelle Generation eigentlich, die raus ist. Echt Kompetenz, echt Rim, echt selbstbewusst auch. Die Firma wählt nicht mehr das Talent. Das Talent wirbt die Firma. Ne? Und das muss uns auch in
HR. Ich glaube, das haben viele nicht verstanden. Und ich, was ich glaube, jetzt mega spannend finde, ist, ich sag mal, vor allen Dingen jetzt auch, sagen wir mal, auf Deutschland bezogen, ihr seid ja nicht das einzige AI-Lab. Ne? Also es gibt ja auch das ein oder andere. Und ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt noch das ein oder andere auf jeden Fall noch entstehen wird. Aber wie gehst du damit um? Also wenn jetzt zum Beispiel wirklich, also du hast jetzt eben selbst genannt, also jemand bewirbt sich bei dir und sagt, okay, warum soll ich jetzt genau zum AI, also zum AI-Lab von Siemens kommen? Warum soll ich zu euch gehen? Also du sagst ja, okay, die Firmen werben um das Talent, ne? Wie gehst du damit um? Wie positionierst du dich? Oder wenn du das oder ist das etwas, was du noch nicht, sagen wir mal, angegangen bist und wo du dir jetzt immer mehr und mehr Gedanken drum machst?
Völlig mache ich mir Gedanken. Also natürlich zu meinen, seit wir relativ aufmachen, meint das Talentwesen durchaus gut mit uns, weil sie merken, wie wir arbeiten, was wir machen und wie wir machen. Das hat zumindest hier für die Blase im Lab gut funktioniert. Wie überzeugen wir? Naja, man steht schon fest, dass viel im KI-Zentrum, gerade amerikanisch sozusagen geprägt, wir nennen es jetzt mal die Googles oder die Microsofts oder sowas, die machen Ad-Business, Ad-Centric Businesses in der Werbebranche.
Ja.
Und ich habe schon das Gefühl, dass die Leute nicht so, zwar vom Image her Google und solche Sachen ganz appealing finden, ganz geil, das ist ein geiler Arbeitgeber, es gibt sogar Essen umsonst. Wenn du das mal überwunden hast, dass dieses Essen einfach einen Wert hat und du was gibt's ja hier auch Essen, aber es zahlt halt 3,50 € dafür. Also wenn es da, aber das zieht immer noch, glaube ich. Also das ist eine unterschätzte Größe, glaube ich, beim Siemens-Konzern. Würde ich das Erste, was ich einfach ändern würde in Siemens, wäre tatsächlich das Essen, weil das ist so ein
psychologischer.
Das ist ein psychologischer.
ist wahrscheinlich so wie Lieferkosten bei Versandkosten bei Amazon oder so. Wenn man bei 0 Euro Versandkosten hat, ja, das kaufe ich auf jeden Fall. Und wenn es dann so 3 Euro sind, nee, also das kaufe ich.
Dann gibt es ja auch sozusagen die 10 Kilo, ne, die man bei solchen amerikanischen Firmen, die berühmten Google 10Ks oder sowas hier zu nehmen. Mal abseits liefern, das heißt, du kannst einen Impact auf Ads haben, also dass eine Ad gerankt ist. Und das muss man einfach sagen, viele der derzeitigen KI-Player sind Ad-Business. Facebook, Microsoft, Google, die verkaufen Ads. Das muss man sich einfach klar machen. Und das ist, wir werden kein Ad-Business sein. Wenn du dann 10 Jahre später zurückfliegst, was hast du eigentlich in deinem Job so gemacht? Und dann sagst du, ja, ich habe den Katzenklassifizierer gebaut und dass die Ad noch mehr Leute geklickt haben. Ist das ein Impact? Keine Frage. Und du kannst sagen, hey, ich habe in einem richtig geilen Unternehmen gearbeitet. Wow, gab sogar kostenloses Essen. Die andere Aspekt ist sozusagen, wo hast du tatsächlich Impact auf Infrastruktur, Impact auf Sustainable Development, Impact auf Elektrifizierung des afrikanischen Kontinents, Impact also auf Energie.
Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit ist ein ganz zentraler Punkt.
Ja, also das ist meine Intrinsik sozusagen, warum ich nicht zu großen Unternehmen gegangen bin. Und ich sehe schon, dass eine Generation, das, was man jetzt vielleicht unter Purpose-Driven Innovation auch setzt, also warum bist du in der Firma? Ne? Also Purpose-Whitewashing ist auch so ein bisschen natürlich ein Hype derzeit, dass jede Firma sein Purpose-Slogan da rauszieht und dann sagt jetzt immer alle, don't be evil oder sowas. Ich glaube aber, dass das steckt abseits des Whitewashing, steckt eine Substanz dahinter, die eine Kultur der aktuellen Generation trifft. Diese Bewegung ist in Europa größer als Amerika, aber trifft in Amerika auch schon eine Kultur, wo Amerika, glaube ich, mit einem Auge und gerade die amerikanischen Unternehmen auf europäische Unternehmen traut, wie gehen die eigentlich mit Purpose-Driven Innovation und wie entfesseln die eigentlich die Energie der Mitarbeiter, indem sie Identifikation mit den Werten, mit den Kulturen des Unternehmens in den Vordergrund stellt. Das hat bei Google lange, glaube ich, funktioniert mit Don't Be Evil und kostenlosem Essen. Ich glaube schon, dass da jetzt auch so eine kleine Neufindung auch wiederkommt. Facebook spürt es derzeit heftig, würde ich mal sagen. Was heißt das eigentlich? Warum arbeite ich eigentlich für etwas? Warum arbeite ich für einen Arbeitgeber? Warum mache ich den Job, den ich jetzt mache? Ist es nur wegen Geld? In dieser Generation von Talenten, glaube ich, geht's in zwei Ecken mehr. Und das ist, glaube ich, warum ich glaube, dass europäische Unternehmen im Gegensatz zu den Ad-Business hier einen Stellenwert. Aber sie müssen es auch auf die Straße bringen. Sie müssen es auch kommunizieren. Warum sind es die Challenges und warum in der Nachhaltigkeit hier ein Impact hat? Das, glaube ich, kann ein USP sein. Und mit dem können wenige Firmen sagen, okay, wo, auf welchen SDGs und was weiß ich, Nachhaltigkeitsfigures zahlst du eigentlich ein und wo hast du eigentlich einen Impact in dieser Welt? Und das kann wenige Firmen, wo du es machen kannst. In dieser Skalierung, das ist schon eine andere Kiste.
Vor dem Hintergrund des Themas, über das wir gerade geredet haben, haben wir auch immer mehr die internationale Brille angenommen. Wir haben nach Amerika auch geschaut. Und am Anfang hast du auch erzählt, ihr habt jetzt vor kurzem ein neues Office in Beijing eröffnet. Mhm. Und meine Frage an dich ist, wie sieht das in China aus? Weil ich glaube,
anders.
Vom Grundbau her ist es da. Weißt du, dass es da über Identifikation der Unternehmen läuft und Purpose-Driven
Innovation? Doch. Nein, das darfst du nicht unterschätzen. Da sie kämpfen natürlich mit anders. Also chinesischer Markt ist einfach anders. In dem Sinne, wir sind eine R&D-Einheit, aber in China ist eine R&D-Einheit customer-centric. Das heißt Customer Facing. Das heißt, du baust Innovationen immer mit den Endkunden zusammen. Du bist einfach viel mehr kundenorientiert. Und das heißt, natürlich muss ein bisschen anders.
Wo liegt das?
Einfach im Ökosystem, was da verstanden ist. Die Wirtschaft ist da so aufgestellt, dass man nicht einfach sagt, man pilotiert intern und dann schaut man, ob man einen Kunden hat oder ob es Relevanz hat, sondern man macht das gemeinsam mit den Kunden. Das ist momentan ein Setup auch von Industrie. Natürlich kämpfen wir da auch gegen die großen Giganten an Talenten. Und das steht Siemens auch nicht. Da ist auch noch der Kühlschrank an vorderster Stelle sozusagen des Mindsets als die digitale Company. Da kämpfen wir noch weitaus mehr eigentlich mit Image, wo wir sagen, okay, für was stehen wir eigentlich? Und ich glaube, auch da tun wir gut als Siemens-Firma, die Wertesystem und die Werte, denen wir dahinter stehen, auch da zu repräsentieren. Und das ist schon, es bleibt eine Siemens AG. Ja, es bleibt der Siemens-Konzern. Es ist nicht so, dass wir andere Wertevorstellungen in China pflegen als in Amerika oder in Deutschland. Ja, wir sind zwar weltweit verteilt, aber sozusagen das Wittelsbach hier, Headquarter ist hier, ne, in vielen Bereichen. Und ich glaube, da auch das ist ein USP, den europäische Firmen, aber auch Siemens haben kann. Diese Verbundenheit zu, was heißt Historie, was heißt Wertekultur, was heißt Werte, Position einzunehmen, die auch von Top-Down kommuniziert wird, und nach außen kommuniziert hat. Wenn du Joe Kerser mal am Twitter ein bisschen betrachtest, wert zu lesen, dass er relativ klare Meinungen, Positionen auch in der Weltpolitik setzt. Was ich jetzt persönlich gut finde und eben auch dazu prägt, Profil zu zeigen. Und Profil zu zeigen, für was eine Firma steht, für was er steht und wie er die Firma positioniert. Und das finde ich gut in dem Sinne. Und ich glaube, das hilft in den anderen Märkten und in anderen Ländern schon auch.
Ich glaube, was ist, also wir gehen eigentlich, also jetzt, gut, wir sind jetzt in der fünften Episode, aber wir gehen meist eigentlich immer in die Richtung, okay, wie steht eigentlich Europa da im Vergleich zu China oder zu USA, ne? Und
super. Ich hoffe, ich habe die anderen vier Folgen auch schon gesagt.
Okay.
Deutschland hat ein PR-Problem. Ja? Nur die großen KI-Vordenker siehst,
ja,
dann wirst du relativ schnell in Europa landen. Wenn du die großen Corporate-Plattformen in KI schaust, die derzeit im Industrie, mal jetzt nicht latest, greatest Framework raus, betrachtest, dann wirst du irgendwo in Frankfurt und in Darmstadt landen oder in Konstanz landen. Wenn du die großen einzelnen vertikalen Startups siehst, wirst du auch teilweise, Startups haben wir Nachholbedarf, gerade im Venturing-Bereich, aber sozusagen wirst du auch teilweise in Deutschland. Hm. LSTMs, hier München, Tom, ne? Schmidhuber-Kiste, ne? Nime, RapidMiner, da ist Toolstack, das wirst du weltweit finden, diese Art von Toolstack, das ist alles deutsch geprägt. Klar, solche Initiativen und dieses Open Source Movement, das wir haben, das war sozusagen, was TensorFlow jetzt angeht oder PyTorch und Keras, ey, hat natürlich auf Geek-Ebene, auf Nerd-Ebene, hey, richtig, richtig, richtig was verändert in der Welt. Richtig, richtig etwas in der Welt. Aber, und ja, 50% aller wissenschaftlichen Publikationen auf Leading-Konferenzen werden mittlerweile mit co-authored oder geleadet von Corporates. Und das heißt, das sind die Big Fours im Lead. Das siehst du sozusagen auf den Benchmarks natürlich. Aber in Practice, ins Produkt shippen, schau dir das mal an. Und da muss ich sagen, ist einfach so ein PR, das macht Amerika als auch vielleicht der asiatische Kontinent gar nicht so verkehrt, dass sie momentan diese große Rolle spielen. Und da würde ich sagen, könnten wir höchstens ein bisschen sportlicher und ein bisschen mit Stolz eigentlich sagen, auf welche Historie wir eigentlich hier verweisen können und auch immer noch haben.
Ja. Das heißt, du würdest gar nicht sagen, Deutschland hat nicht wirklich ein Problem, oder Deutschland, Europa, wie auch immer, hat nicht wirklich ein Problem von, starker Research to Product zu kommen. Also, dass wir wirklich das auch vorweisen können.
Nee, die Investitionen, die in Amerika laufen, sind enorm. Wenn du jetzt gerade wieder siehst, neuer Deal, 1 Milliarde Cloud Compute Commit to OpenAI, das sind enorme Transaktionen, die da laufen. Die rein ist, das können genau die Businesses machen, die ad-centric sind. Das muss man sagen, das ist ein Werbebusiness. Die Stärke von Europa sehe ich jetzt nicht im Werbeschalten. Also das muss man auch sagen. So, und jetzt, wenn du sagst, naja, aber Ad-Business soll das dominierendes Vertikal sein, Domäne von KI, dann wirst du sagen, ja, Ad-Business, Customer-Centric Ad-Business, ist getrieben bei Amerika, während Infrastruktur eher getrieben von Asien ist, die mit einem großen Programm, mit der großen Agenda, auch mit High Hopes, was Energieeffizienz angeht, die sie jetzt schon reflektieren, sagen, ist doch nicht so leicht. Auch High Hopes, was die Automatisierung angeht, Robotics, was auch noch nicht ganz so ist. Und jetzt neue High Hopes, was heißt mit Nachhaltigkeit, Green Footprint, CO2 und Einkommen, weil sie merken, dass das eigentlich die großen Probleme sind. Und da glaube ich, gerade Automatisierungs- und Industriekern ist Europa ein Player. Da kann Amerika, sehe ich nicht playen. China wird spannend. China wird die Welt verändern, keine Frage. Es gibt in 4 Jahren schaut die Welt anders aus und das wird auf Basis von China sein, bin ich überzeugt.
Okay.
Du siehst jetzt Bestrebungen, die sozusagen gerade im arabischen Kontinent vielleicht, die sozusagen jetzt Rieseninvests tätigen, weil sie sagen, hey, Moment mal, wir brauchen bloß Daten und Compute. Also kaufen wir und wir kaufen uns die latest and greatest Researchers ein. Ne? Mhm. Also so ein bisschen die Story, die Amerika jetzt macht und sagen, ja, wir replizieren das raus. Ich bin nicht sicher, wie nachhaltig das auf dem Wirtschaftssystem sein ist. Momentan ist getrieben Data und Compute. Wir reden von Moore's Law ist Doubling Rate von 18 Monaten. In den Durchbrüchen in KI sind wir momentan Doubling Rate von Compute Need in 3,5 Monate. Ist verrückt. Absolut verrückt. Es ist anzunehmen, dass 2025 20% an Energieressourcen auf der Welt datenzentriert sein werden. Das heißt, der Hype, der letztes Jahr mit Bitcoin da war, welche Energiepower jetzt, das waren ungefähr 20 Terawatt. Wenn das weiter so gut in den nächsten 4 Jahren, dann haben wir ungefähr 200 Terawatt, nur die rein datengetriebenen Data-Centric Wertschöpfung ist. Das heißt, wir kämpfen mit, das Ad-Business ist ein unheimlicher Revenue-Maker und wird amerikanisch dominiert. Die wahren Probleme werden im Industrie, im Nachhaltigkeitsbereich gekämpft und in der Energie, wie Wasserstoff, Batteriezell, Energieproduktion, solche Sachen. Das sind der Bums. Und ähnlich wie ich sehe, zumindest meine Bauchreihen, keine Siemens-Entscheidung hier, aber sehe, dass wir sehen momentan, dass 50% des Cloud-Markts noch nicht besetzt ist, ungefähr, wenn man so will. Im IoT-Bereich sehe ich momentan 95% noch nicht besetzt. Das heißt, hier sind noch enorme Gewinne und enorme Wachstumsmöglichkeiten da, die ich weder bei Consumer-Centric US noch Industry-Centric China oder Asia sehe. Das heißt, das ist ein USP, da ist ein Riesenmarkt da, ist eine Riesen-Opportunität da, ist eine Riesen-Komplexität da. Es hat einen Grund, warum 95% noch nicht besetzt sind, 95%. Wo ich glaube und überzeugt bin, dass, dass Europa da seine Rolle finden muss und kann.
Ja, ich stimme dir absolut zu. Du hast auch recht. Also ich meine, der ganze die Brand Silicon Valley und die Brand, die Amerika quasi hat, was das Thema Tech angeht und auch sagen wir mal die ganzen Stanfords and you name them haben, die ist natürlich daraus resultiert, ich sag mal durch die Social Area, ne? Also durch die Big Ones, die halt dadurch entstanden sind, ne? Aber und es wird dann in Deutschland wieder natürlich dann auch genauso immer argumentiert, ne, wie du das jetzt machst. Deutschland hat eine wahnsinnige Historie, was das produzierende Gewerbe angeht, was die Industrie angeht, und das quasi, okay, die neuen Hidden Champions oder die neuen, sagen wir mal, großen Initiativen im B2B-Bereich liegen, ne? Die Frage ist halt, wie bekommt man die PS dort auf die Straße, ne? Das ist, glaube ich, die wirklich entscheidende Frage. Weil bis dato, ich weiß nicht, also vielleicht kannst du ein paar Beispiele geben oder so. Es ist schwierig für, deswegen wird Europa auch quasi, also es wird ja immer so ein kleines Europa-Bashing gemacht momentan, ne? Aus allen, also das ist das Lustige, also nicht mal sogar von außen oder so, weil die Außen, die kümmern sich ja gar nicht darum, ne? Gucken ja nur auf sich selber. Die Amerikaner gucken, dass sie halt weiter schwimmen, die Chinesen machen halt ihr Ding. Und in Europa ist man halt so beschäftigt, dass man immer sagt, wir haben alles verpasst, ne? Wir haben alles verpasst und wir kriegen nichts hin. So, das ist so mein Gefühl, das ist halt so ein bisschen Bashing passiert. So, hast du da so ein paar Beispiele, dass wir vielleicht so ein paar positive Dinge jetzt hier reinwerfen, so was in Europa, sagen wir mal, auf der technologischen Ebene vielleicht passiert?
Nee, oder das war doch, also, das ist doch, wenn du in die Historie von Europa gehst, war es schon immer ein sehr streitfolgiger Korridor, was auch positiv war, um sozusagen nicht jedem Hype hinterher zu springen, sondern sich konstruktiv auseinandersetzen und jeder dann doch seine eigenen Initiativen, Frankreich eine eigene AI-Strategie, die Nordics eine eigene AI-Strategie, Deutschland legt eine neue AI-Strategie auf, wo es sehr langwierig manchmal ist, sich gemeinsam zusammenzufinden. Was positiv ist, ist beispielsweise jetzt die Initiative, die sehr charmant aufgelobt worden ist, die EU-Guidelines zu AI, Trustworthy AI.
Ja.
Also mit jeder konnte kommentieren, einer wirklichen heterogenen Taskforce, die es die ersten Wurf herausgearbeitet hat und na, jetzt noch immer noch reflektierenden Industrie, die schaut, wie könnte sowas eigentlich tatsächlich in Prozesse geschippt werden. Wenn du schaust auf GDPR, also Datenschutz, wo anfänglich jeder geflucht hat, gesagt, und die Amerikaner, Mensch, es hat zur Waffengleichheit geführt, zumindest. Das heißt, Europa in einem durch Policymaking zu einem Waffengleichstand gemacht hat, wo jetzt vielleicht sogar auch andere Länder außerhalb der EU neidisch und auch das GDPR als Best Practice sehen, wie mit Daten umgegangen werden kann. Und das sind schon Aspekte, auch wenn es in Europa ein bisschen manchmal sehr lang dauert und sehr unglaublich verrückte Entscheidungen fallen, dass manchmal es schon gut ist, dass man dreimal nachdenkt und nicht einfach übermorgen etwas aus dem Bauch aus nachts um eins per Twitter rausschmeißt zu geben, ne? Das glaube ich ist eine Stärke. Dass bestimmte Initiativen, wie jetzt wird eine KI-Strategie aufgelegt und bestimmte Millionen investiert und was weiß ich, propagiert, 100 Professoren müssen geschafft werden, ist es auch gut, mal zu reflektieren, wo soll sowas eigentlich herkommen? Wer sollen diese Professoren sein? Aber und vielleicht sind es dann doch wieder doppelte Budgets, aber das werden in anderen Ländern auch gemacht. Wir sehen schon, dass eine Exzellenzbildung, ähnlich wie jetzt die Exzellenzinitiative in den universitären, auch vom Staat finanzierten, eine Rolle spielt. Sie aber auch drauf schauen, wie kann das in die Anwendung kommen? Also wie können Corporates, auch große, aber auch kleine und mittlere Städte, SMEs, hier besser eingefasst werden. Wir sehen einen fantastischen Exzellenzcluster in Berlin. Ne? Wir sehen fast zu Machine Learning auch einen tollen Professoren. Wir sehen einen guten Exzellenzcluster auch in LMU-TU als gemeinsames Lernplattform. Wir sehen Initiativen daraus. Wir sehen gute Initiativen, die sagt, wie bringen wir das in der Anwendung? Applied AI ist so eine Initiative, mittlerweile glaube ich Europas größte Initiative für die angewandte Forschung, wo mittlerweile mehr als, glaube ich, 30 oder 40 Corporates dazu drin sind, um zu zeigen, wie können wir KI ins Produkt chippen. Mhm. Best Practice Austausch, Strategie Austausch, Trainings Austausch, um sozusagen als Community und was wir als Ecosystem, als Netzwerk von Co-Petition, weil auch natürlich Competitors als auch Kunden sozusagen drin sind, an Kollaborationen, wie man sowas zusammenfassen kann, um gemeinsam das zu zeigen kann. Zweite große ist dann das Ecosystem of Cybersecurity beispielsweise. Wir haben Charter of Trust, das ist so eine Initiative, die auch von Siemens stimuliert worden ist. Wie wollen wir eigentlich im Cybersecurity in diesem Bereich umgehen? Keine Firma allein wird hier standhalten können. Du wirst nie ein 100% sicheres System haben, wirst du nicht haben, und du wirst es nicht allein. Also, ich nenne es immer charmant, nicht Angriffspakt, aber an sich sozusagen schaffen wir es als Gemeinschaft, für bestimmte Werte zu stehen, Charter of Trust, für Vertrauen zu sorgen, wo wir sagen, so wollen wir eigentlich unsere digitale Wertschöpfungskette eigentlich absichern und auch für was stehen wir eigentlich auch. Und das ist auch getrieben von Europa, ne? Also auch durchaus mit Siemens als Thought Leader in diesem Bereich. Und dementsprechend, genau, da darf man als europäischer Student, kann man, glaube ich, auf eine tolle Historie sehen, an unglaublich guten Amsterdam University, super, Bosch Industry, super, ja, Siemens Player Industry, wir sind gut, wir haben enorm gute Universitäten in Europa. Jetzt noch mit England, super. UK. Genau. Aber zählen wir da trotzdem noch dazu. Das heißt, das sieht man schon, dass da eine enorme Kompetenz und Fundament da ist.
Und worauf ich noch ganz kurz eingehen will, du hast gerade eben, wo wir über China gesprochen haben, hast du gesagt, dass du glaubst, in den nächsten 4 Jahren China wirklich, wirklich stark die Welt verändern wird. Was ist da so deine? Kannst du das einmal kurz ausschmücken, kannst du dann ein Bild zu geben?
Die machen enorme Invest in Kompetenzbildung, in Trainingbildung, dass sie, was heißt Technologie für sie, um die eigenen Leute, enorme Rückholaktionen, Kompetenz-Backtracing. Der Markt macht auf. Wenn du heute ein Startup hast, das vielleicht in Berlin. Ich glaube, wenn jeder Entrepreneurship sagt, normalerweise gehst du nach Silicon Valley, versuchst da Geld zu akquirieren, damit du deine Funds hast. Natürlich gehst du nach China eher. Poor Growth. Der Markt in Amerika ist relativ schon gut eingepflastert. Ja. Du hast natürlich mit einer enormen Skalierung an Personen, an Wirtschaft, sehr überwacht, sehr kontrolliert, aber dann doch mit durchaus Freiheiten, enorm gute Funding-Instrumente. China selbst hat eine enorme Datenstrategie, eine radikale Datenstrategie, das ist sehr wichtig, Compute and Data, right? Es sind die Fundaments, jedes elektrische Auto, das in China zugelassen hat, muss die Daten sharen, also abgeben an. Und das heißt, eine stringente mit dieser Skalierung, eine neue Seitenstraße, die Stück für Stück. Wo endet?
In Darmstadt, oder? In
Duisburg, genau.
Richtig. Ja, genau.
Ja. Also das heißt, du hast da enorme Eskalierung, die auch sowohl als sozusagen datengetriebene Business, aber auch in der Infrastruktur wahnsinnig skalieren. Mit enormem Kapital und einem Ökosystem, einem Wirtschaftsökosystem, das es aufmacht. Das heißt, für viele, ganz viele Opportunitäten und Deals werden Deals in beiderseitigem Interessen gemacht. Und dementsprechend sehe ich schon diese Kompetenz, dieser Mindset, diese Geschwindigkeit hat sich enorm gedreht. Früher hat man gesagt, das war ein Copycat. Ne? Also man kopiert nur. Das, was vielleicht in Deutschland die Samba-Brüder präsentieren. oder vielleicht jetzt auch nicht mehr. Aber genau. Das heißt, da sehen wir schon, dass sie adaptieren mit neuen. Das war dieses klassische Copycat ist nicht mehr Copycat in China. Mit neuen Ansätzen denken, von einem anderen Spin, mit einem anderen Mindset dran und einem enormen Kapital dahinter. Dementsprechend werden diese Invests dann eben auch in Europa und in Amerika getätigt. Dementsprechend siehst du die Invests, die auch in andere Startups in durchaus amerikanischen Raum fließen, die eigentlich von China, aus dem China-Bereich kommen oder Singapur-Anker sozusagen verortet sind. Und du hast natürlich, das finde ich das super geil, das sozusagen, das wie diese klassische, es gibt dieses, kennt ihr die Story von US und Russen, die den den Stift brauchten für den Weltraum. Ja, kennt ihr das?
Ja, also, ich kenne sie nicht.
Nee, ja.
Ich kenne es nicht.
Amerika, Herausforderung, wir wollen beide in All und ja. Im All funktioniert der Kuli nicht.
Ja.
Ja? Ja. Kugelschreiber. Ja. Ja. Also, was macht Amerika? Amerika sagt, 1 Milliarde auf den Tisch, komm, wir machen ein Forschungsprojekt, entwickeln mir einen Kugelschreiber, der im All schreibt. Ja. Die Russen nehmen einen Bleistift. Ja. Das ist sozusagen eine Legend, weißt du, okay. Der genau Innovationskultur. Und jetzt, wenn man das jetzt in die Neuzeit überträgt, ne, ja. Sagt er, okay, Amerika versucht autonomes Fahren auf die Straße zu bekommen. Ja. Ne? Also Perzeptionen zu verbessern, damit es sicherer sind. Weil man sagen, hey, wenn die weiter in den Straßen umeinander fahren und wir kennen die Straßenschilder nicht und wir kennen nicht, ob die Leute oder Hund drüber läuft und die Sicherheits. Und das ist haben enorme Fortschritte in der Perzeption gemacht, aber es ist immer noch eine totale Herausforderung und wir müssen dieses enorm teure LIDAR-System oben drauf klatschen, ne, dass das einigermaßen noch funktioniert mit HD-Map. Mhm. China? Sagt, wie? Okay, wir haben ein Problem mit Straßen, also bauen wir hier eine Straße nur für autonomes Fahren und hier eine Straße für Normalverkehr. Ja, jetzt pilotiert im Innovations... ne?
Ja.
Das ist Wahnsinn. Ich meine, es wird schon... In Deutschland wirst du nicht auf die Idee kommen, so einen Schmarrn zu machen. Und China sagt einfach, ja, okay, Complexity, okay, so what? Das ist natürlich schon, ist ein kleines Beispiel, kann natürlich jetzt nicht komplett ganz China zweispurig gehen, aber du merkst, welchen Zug die haben, und welchen radikalen Mindset, nicht radikal im negativen Sinne, sondern welchen zielorientierten Mindset sie haben.
Und wie frei sie sind, auch die Dinge zu denken.
Raus ist. Und es ist ja nicht so, dass da jetzt alle Startups in China Government Funding sind. Die größten Unicorns in China sind actually von amerikanischen Venture gefundet, wenn du mal genau hinschaust. Also die wissen schon auch, wo der Poor Growth ist. Und zum Zweiten ist es nicht so, dass es kontrolliert sind, sondern sie machen als erstes auf und sagen, wir lassen es laufen, wir behalten uns das Recht vor euch, morgen zuzulassen, also zuzumachen. Und dementsprechend diese unternehmerische Freiheit, das erstmal auszuprobieren, ist dort auch vorhanden. Das ist eine ganz spannende Mischung, warum ich glaube, dass in 4 Jahren die Welt ein bisschen anders ausschaut.
Ja, wir reden schon immer mehr jetzt über Zukunft. Und wir haben eine Frage, mit der wir so eine Episode immer gerne abschließen. Mhm. Und du hast sie uns vielleicht schon teilweise beantwortet. Vielleicht möchtest du das noch konkreter machen. Unsere Frage an dich ist nämlich zum Ende, dass du wirklich versuchst, eine so konkrete wie mögliche Prediction zu machen über die Zukunft. Den Zeithorizont kannst du dir selber setzen. Einfach, wo du sagst, was wird auf jeden Fall passieren in der nächsten Zeit? Genau, weil wir halt glauben, dass die Leute, die Zukunft gestalten, diejenigen sind, die am besten vorhersagen können. Und ich glaube, du bist auch in einer Position, wo die Zukunft, gerade was Industrial AI angeht, sehr stark mitgestaltet ist. Und wir freuen uns einfach auf deine Meinung zur Zukunft noch.
Hi, okay, eine Projektion habe ich, autonomes Fahren, dass ich ein Auto order und dem Auto sag oder per App übermittle, wohin ich will und es mich dann autonom dorthin bringt, wird erst in 10 Jahren. Frühestens 10 Jahren.
Okay.
Vonstatten gehen.
Hast du da Gründe für, die du da nennen willst, warum du sagst, okay, das ist jetzt in 10 Jahren, wobei, ich denke mal, relativ selbsterklärend, der Major Drawback sind natürlich die Government und die Regulatories. Ne?
So leicht ist es nicht. Wir sind solche Systeme funktionieren in kontrollierten Environments,
ja.
Mit teuren LIDAR-Systemen,
ja.
Doppelt und dreifache Absicherung und nicht ändernde Circumstances.
Ja,
ich glaube, dass irgendein Schabernack-Staat wird es schon noch zulassen. aber ich sage das schon, dass das auf Skalierung funktioniert, so leicht ist die Komplexität nicht. Wir waren die ersten autonomen Auto war München hier, bist du von München nach Kiel gefahren.
Okay. Und
das, wenn du dir die Videos anschaust, dann waren auch damals schon neuronale Netze involviert. Mhm. Waren noch sehr viel größere Defizite in der Perzeption, agreed.
Mhm. Wann war das nochmal? Wann war das?
10, 15, 20 Jahre oder was?
Okay. Ich finde
auch Projekt lustig. Prometheus, glaube ich, hat es
stark heißen. Ich finde es auch lustig, wie du uns hier ab und zu mit so Quizfragen
Nee, das halt heißen, es gibt diese Success Story, die haben schon frei bis nach Kiel hoch.
Ja.
Und dementsprechend genau, ist das. glaube ich, die Projektion raus. Wir werden in einem Jahr werden wir von trotzdem vom Hype von Amerika geprägt von Pre-AGI.
Okay.
Nennen. Also KI wird bald Pre-AGI, bin ich mir sicher, weil jeder danach lechzt, eine Artificial General Intelligence, also dieses
mittlere Ding.
Dieses End-Szenario
sozusagen. Ja, wobei, das Endszenario wäre ja wirklich eine Superintelligence, ne? Das wäre doch das
Ende. Ja, also Artificial General Intelligence als definiert als human level performance over multiple tasks.
Also das heißt nicht vom, also genau. Wir haben jetzt momentan Narrow AI, dass wir quasi wirklich auf eine Task im Endeffekt teachen und dass wir dann wenn wir in einer General AI sind, dass wir dann quasi eine AI haben, die Domäne übergreifend im Endeffekt
Multiple Tasks
übernimmt.
Okay. Genau. Und ich glaube, dass jetzt so der Hype-Moment so weit gefuelt ist, dass Leute es nicht nur als normale KI verkaufen, sondern die nennen es einfach Pre-AGI.
Okay, und das, wo nimmst du das her?
Weil damit neue Venture-Gelder eingesammelt werden können. Es wirkt einfach, jeder Hype braucht einen neuen Hype und das heißt, der neue Hype wird, wir sind im Pre-AGI-Alter, Zeitalter. Ja. Was einfach
auch. Das heißt, wenn ich jetzt Message hier an der Stelle, wenn ich jetzt ein AI-Startup habe und irgendwie zu Anderson in Horowitz komme oder so, dann.
Damit es auf jeden Fall.
Packe ich auf jeden Fall Pre-AGI in mein
Pitch Deck. Das wäre das Slide Deck, wenn du willst. So wie damals die ganzen Startups angefangen haben, alles, was Big Data durch AI ersetzt haben, auf ihren Beschreibungen. Selbe Webseite, selbe Beschreibung, wirklich nur Find and Replace. Sozusagen in ihres Kindes. Gibt ja den schönen, wenn es PowerPoint ist, ist KI, Python ist Machine Learning. Ne? Also vielleicht dem Hype bleibt das auch noch gerecht.
Ich glaube, das ist die perfekte Anekdote, um unsere Folge hier zu beenden.
Hey, vielen Dank, es war eine sehr, 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 sehr spannende, schöne Diskussion
mit euch. Hat uns auch sehr gefreut. Vielen Dank.
Danke dir, Uli.